lasst uns doch diese Pyramide einfach mal von unten nach oben gehen. Also sprich, wenn die Organisation steht, dann die Führung Klarheit gibt, Orientierung gibt, Mitarbeiterentwicklung gibt, dann kommen irgendwann die Mitarbeiter quasi mit ins Boot und jetzt mache ich noch mit Vitra den Raum drumherum. Dann erreichen wir nämlich eines und das heißt Kundenzufriedenheit.
Service Kosmos. Geschichten, Flops und Menschmomente.
Mit Sabine Hübner
und unserem heutigen Gast.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem Service Kosmos, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und herzlich willkommen auch an unsere beiden Gäste, liebe Carina El-Nomani und lieber Ulrich Meyer. Schön, dass ihr bei mir seid im Service Kosmos. Herzlich willkommen.
Moin, hallo. Ja,
vielen Dank.
Heute gibt es also drei Blickwinkel, drei Unternehmen, drei verschiedene Persönlichkeiten in unserem Service Kosmos und alle mit dem einen Ziel, Exzellenz zu gestalten, Transformation zu gestalten, Zukunft zu gestalten. Darüber wollen wir sprechen und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen, Sabine.
Genau.
Jetzt stelle ich euch mal kurz, wenigstens grob vor, im Laufe des Gesprächs kommen ja immer noch mal Details mit dazu. Liebe Hörerinnen, Carina El-Nomani ist Inhaberin der Agentur Elcon. Ihr seid Spezialisten im Bereich Change und Leadership, Transformation und begleitet Unternehmen unterschiedlichster Branchen dabei, sich auch die Zukunft einzustellen. Habe ich das alles richtig gesagt, Carina?
Also außer das Wort Agentur war alles ganz genau richtig. Wir sind eine Unternehmensberatung.
Ja, genau, sehr gut. Dankeschön. Und Ulrich Meyer. Uli, du bist Sales Consultant Workplace and Culture. Ich finde, da steckt ja schon ganz viel drin. Bei Vitra, einer, ja, kann man schon sagen, einer sehr berühmten Marke. Habe ich das alles richtig gesagt?
Alles richtig.
Sehr gut.
Nur sehen wir uns nicht berühmt unbedingt.
Na, auf jeden Fall.
Das ist schon ein großes Brand. Ne?
Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, euer Ruf hallt voraus. Und ich auf jeden Fall kenne euch schon viele, 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 viele Jahre und schätze auch die Marke sehr. Uns drei haben unsere gemeinsamen Themen voran oder zusammengebracht, das kann man schon so sagen. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil wir viele Schnittmengen haben in dem, was uns bewegt. Unter anderem die Menschen, die uns jeden Tag bewegen. Uli, bei euch in den Arbeitswelten, die ihr schafft, auch in den Kundenwelten, die ihr schafft, die ihr für die Menschen schafft. Und Carina, in eurem täglichen Tun, der Mensch oder die Menschen als Mittelpunkt in jeder Veränderung, in jeder Transformation. Und uns natürlich hier bei Forward Service, die Menschen als Mitarbeitende und ja, wie soll ich sagen, Wow-Mitarbeitende für Wow-Kundenerlebnisse für die Kundinnen und Kunden. Das verbindet uns. Also ich möchte gerne starten mit so einem kleinen Satz, den ihr gerne vollenden könnt. Denn unser Ziel ist ja auch immer ein Stück weit Exzellenz, was auch immer das auch ist. Da kommen wir dann gleich zurück. Was würdet ihr denn sagen? Ich fange mal mit Carina an. Exzellenz beginnt für mich bei
der Führungsspitze.
Ja, sehr schön. Und Uli, Exzellenz beginnt für mich bei
einer dauerhaften, zielorientierten Haltung.
Ja, sehr schön. Da haben Sie wir schon mittendrin. Also, wenn wir über unsere Schnittmenge nachdenken, dann hat uns ja zusammengebracht, Uli, dass ihr ja darauf spezialisiert seid, Arbeitswelten und Kundenwelten zu gestalten. Das wissen viele gar nicht, glaube ich, denn viele denken bei Vitra als erstes an Design und an Möbel. Aber ihr habt ja eine unglaublich große Expertise im Planen, im Gestalten, im Konzeptionieren von Arbeits- und Kundenwelten. Und was hat dich denn dazu gebracht, dass du sagst, Mensch, das ist zwar schön, wenn wir tolle Konzepte machen, aber es reicht nicht aus?
Ja, ich bin schon lange Jahre beim Unternehmen und habe die Prozesse und die Entwicklungen der Bürowelt, der Arbeitswelt alles ja live miterlebt, auch die Treiber dieser Veränderung quasi auch live miterlebt. Und ich hatte erst die Tage wieder, wie du sagst, viele wissen das ja gar nicht, dass Vitra in der Beratung oder in der Planung aktiv ist, wieder so eine Situation, weil ich glaube, Banken und Sparkassen, aber auch andere Branchen denken, wenn ein Hersteller kommt, der präsentiert jetzt ein Produkt. Und dann denke ich oft, wenn ich dann so viele Fragen stelle zu Beginn eines Termins, dass der Gegenüber dann irgendwann mal sagt, jetzt wissen Sie ja viel von mir, aber Sie wollten mir doch was zeigen. Das kommt, also das ist die typische Haltung, wenn, glaube ich, ein Hersteller kommt, das mich ja mal hoch motiviert, weil ich sage, wenn das meine Wettbewerber tun, dann sollen sie das weiter tun. Mir tun es nicht so, weil ich kann erst dann entscheiden für mich, kann ich denn, in seinen Bedürfnissen, in seinen Herausforderungen überhaupt ein Mehrwert sein, wenn ich weiß, wo es ihm weh tut, ne? Oder wo er Bedürfnis hat. Und deswegen frage ich eigentlich am Anfang sehr viel. Und das war immer schon meine Haltung und auch seit Jahrzehnten die von Vitra. Nicht einfach irgendetwas zu tun, weder ein Produkt noch ein Prozess noch ein Konzept zu entwickeln, sondern es galt immer, wer sind die Treiber, was verändert sich eigentlich und was braucht ein Büro, was braucht ein Mensch, was braucht eine Organisation, denn wenn die Zeiten so kommen, wie wir prognostizieren. Und genau das ist eigentlich die Haltung und drum sind wir mit der Dienstleistung erstmal unterwegs und nicht unbedingt im Vorfeld mit einem Produkt.
Carina, wenn du eine Verbindung schaffst aus eurem Hintergrund und aus eurem Tun heraus zu dem, was Uli gerade gesagt hat, war ja ganz viel drin, das Zuhören und Bedürfnisse. Welche Verbindung findest du denn dazu aus eurem Blickwinkel heraus? Ja, wir kamen am Ende dazu, weil wir, die Dienstleistung verbindet uns auch alle hier, die Dienstleistung per se in ganz unterschiedlichen Facetten und bei uns natürlich die Dienstleistung, um ein exzellentes Kundenerlebnis zu schaffen und eine Servicekultur auch aufzubauen im Unternehmen. Und wie du immer so schön sagst, Uli, und ich glaube, das ist auch eine schöne Botschaft hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt wunderbare Konzepte machen, ganz großartige Ideen umsetzen, wenn die Menschen dann Räume nicht mit Leben füllen und zu wenige Gedanken macht, was bedeutet das, wie wir das ja nennen, für die Choreografie der Begegnung im Team, aber auch mit den Kundinnen und Kunden, dann ist das beste Konzept nur die halbe Miete. Richtig?
So meine Worte eigentlich immer. Ne? ihr kennt die Metapher mit dem Theater und der Bühne. Ne? Das Schauspiel.
Ja, ist eine sehr schöne Metapher, weil wie du immer sagst, am Ende, wir können auch das schönste Bühnenbild haben. Es braucht die Akteure, die Schauspielerinnen und Schauspieler, es braucht ein Drehbuch, ja, um die Bühne wirklich zum Leben zu erwecken und etwas Besonderes daraus zu machen.
Ich hatte neulich wieder so ein Erlebnis, wo sich das bestätigt. Also ohne, dass Vitra jetzt vom Raum und von Produkten und von der Dienstleistung lebt. Aber ich glaube, eine Organisation, die das Thema Führung, Kundenansprache und auch das Produkt oder die Dienstleistung, die sie verkauft, auch eine gewisse Wertigkeit und einen Mehrwert hat, der Raum erstmal untergeordnet ist sogar. Also ich war in der Bäckerei, die haben super Brezeln, ein Schwabe liebt Brezeln und die verkaufen das in einer alten Bankfiliale, das ist also ein Steinboden und die stellen nur immer solche Besprechungstische auf, haben da ihre Korbe drauf und im Besprechungsraum sind ein paar Öfen und da macht er immer sein Zeug und das verkauft die Frau vorne. Unheimlich nett, wenn du morgens da reinkommst und nach eineinhalb Stunden, zwei Stunden sagen sie, sie haben nichts mehr, machen zu und gehen wieder quasi. Das ist ihr Geschäftsmodell. Und ich sage, der Raum und alles ist eigentlich sowas von übel da drin, aber die Frau ist so nett, so die Ansprache und wie sie das präsentiert und das Produkt, was sie verkaufen, ist perfekt. Guck, funktioniert, das Geschäftsmodell funktioniert.
Du, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich erinnere mich, einer unserer Kunden, ein Reiseveranstalter, hat vor etlichen Jahren mal zu mir gesagt, Frau Hübner, wir haben ein Hotel, ich glaube, es war in der Türkei, und das ist, um ehrlich zu sein, hat er gesagt, das müsste man schon lange mal renovieren, denn das ist nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand, nicht mehr ganz so schick, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Aber wissen Sie, das Interessante ist, das Hotel hat die höchste Buchungsquote und auch die höchste Wiederbuchungsquote bei unseren Gästen. Und das liegt wirklich daran, dass die Menschen so besonders gastfreundlich sind dort und die Stammgäste jedes Jahr da gerne hinfahren wollen, weil die Gastfreundschaft so groß ist. Aber das hat er gesagt, so unter uns, die Räumlichkeiten, die sind es auf jeden Fall nicht, warum man da hinfährt, weil das gar nicht so begeisternd ist am Ende. Carina, ich möchte nochmal zu dir zurückkommen zum Thema. Wir haben ja über Exzellenz sind wir ja eingestiegen. Was heißt denn Exzellenz aus deiner Sicht in der Transformation? Und welche Aufgabe haben aus deiner Sicht oder welche wichtige Rolle spielen die Führungskräfte aus deiner Sicht, wenn es darum geht, Exzellenz umzusetzen?
Also Exzellenz in der Transformation heißt natürlich sehr sorgfältig, gemeinsam zu besprechen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also was ist die Vision? Wer wollen wir denn sein in der zukünftigen Welt? Und dann natürlich eine gute Planung zu machen und eine gute Kommunikation und alle einzubinden. Also das ist, sag ich mal, ganz simpel. Gleichzeitig würde ich gerne nochmal auf euer Beispiel zurückkommen. Ich erlebe eben in vielen Organisationen, dass Menschen, die in erster Linie mit den Kunden zu tun haben, sehr viel kompensieren. Die kompensieren, dass der Raum vielleicht nicht besonders gut ist, in dem sie unterwegs sind, und die kompensieren manchmal auch schlechte Führung und schlechte Strategie, weil sie eben herzvoll sind und weil sie es wirklich so meinen und weil sie die Extrameile gehen. Also nur wenn, und Exzellenz entsteht ja, wenn alles drei stimmt. Stell dir mal vor, du hast so herzvolle Menschen, die das gerne tun, was sie tun, in einem wunderschönen Raum, der alles zur Verfügung stellt, was sie brauchen. Und sie bekommen von der Führung die Unterstützung, den Rahmen und die Vision, die das Erlebnis eben rund macht. Und daraus entsteht Exzellenz. Also wir können jeweils das Einzelne nehmen, wir können exzellente Führung haben, wenn aber Führung auf Mitarbeiter trifft, die sich nicht bewegen, wenn wir Räume haben, in denen Menschen nicht wirklich arbeiten können, dann ist das alles nichts. Ja, also von daher finde ich, sind wir drei, bringen uns ja zusammen, um eine Exzellenz zu kreieren, die es so in einem Serviceangebot noch nicht gegeben hat.
Ja, und auch diese, wie du das gerade so schön beschreibst, auch diese Stimmigkeit zwischen Raum, Organisation und Kultur und den Menschen, diese Stimmigkeit ist ja am Ende des Tages ja auch Exzellenz für die Kundinnen und Kunden. Ich möchte nochmal zurückkommen, Uli, Vitra, was bedeutet denn Exzellenz bei Vitra?
Nun, zum einen natürlich eine Produktthematik, wo es darum geht, nicht, ich sag mal, perfekt zu werden, sondern A, die Bedürfnisse der Kunden zu kennen, dauerhaft zu kennen und damit quasi permanent Produkte zu optimieren. Das ist, glaube ich, das Thema. Und ich kann selbst nutzen und auch kein Trendgeber oder so, sondern wir orientieren uns stark an den Bedürfnissen der Organisation und der Menschen, oder? Und deren Kultur. Und bei uns gibt es Kollegen, die bereisen die ganze Welt, um dort mit dem Ohr, mit dem Herzen quasi als Empfänger unterwegs zu sein, und bringen das mit nach Weil am Rhein, mit nach Bosfelden, in die Schweiz, in die Entwicklung, um eben genau daran zu arbeiten. Haben wir die richtigen Produkte? Haben wir die richtigen Konzepte? Wo müssen wir weiterentwickeln? Ich glaube, unterm Strich steht immer diese dauerhafte Thematik, mit dem Ohr am Kunden zu sein. Und das macht Vitra seit Jahrzehnten wirklich perfekt, glaube ich, und arbeitet auch permanent daran. Wobei Exzellenz nicht mit Perfektion zu tun hat, sondern es ist nur dieser dauerhafte Prozess mit sich selber. Man darf sich mal loben, aber man darf nicht sagen, jetzt haben wir irgendwas erreicht und jetzt können wir uns wieder ausruhen, sondern die Bedürfnisse der Menschen sind extrem vielfältig. Und in der Transformation gehen die eher noch schneller, quasi verändern die sich. Und um hier am Ball zu sein, entwickeln wir wieder neue Ideen in Form von Raumkonzepten. Also wie schaffe ich Raumkonzepte, die den Bedürfnissen, der Anforderungen der Menschen und der Organisation permanent gerecht werden, die also mit dem Bestandsgebäude, mit dem Neubau etc. auch dahingehen und quasi eins werden und dem in der Zukunft dem Unternehmen eigentlich die Flexibilität geben, auf die Marktsituation immer zu reagieren. Und das sind immer wieder neue Herausforderungen. Und abschließend vielleicht noch ein Satz, aber der hat mich geprägt bei Vitra in der Produktentwicklung. Ihr kennt Charles und Ray Eames, die zwei Designer, das Ehepaar aus Amerika, wo, glaube ich, seinesgleichen sucht. Also unheimlich kreatives Ehepaar gewesen. Und bei uns in der Produktentwicklung sagt man immer, what would Charles say? Wenn ein neues Produkt da ist, immer zu sagen, mit der Brille, was würde denn jetzt Eames eigentlich zu diesem Thema, zu diesem Produkt sagen? Weil er immer aus einer anderen Sicht, Details are not the details, they make the product, unheimlich Wert auf das Detail auch legte. Und zu versuchen, aus dieser Brille und in Kombination mit dem Kundenbedürfnis Neuheiten in der Beratung, Planung und im Produkt zu finden, das ist für mich Exzellenz, wenn man da dauerhaft dran bleibt.
Das ist sehr schön, dass du das ansprichst, denn Exzellenz bedeutet nicht Perfektion. Wenn man mal ganz genau hinschaut, dann kommt ja die Begrifflichkeit aus dem Lateinischen, Excellentia, und bedeutet Vortrefflichkeit. Und das hat ja wenig mit Perfektion zu tun, sondern Vortrefflichkeit in jeder Phase. Und auch Vortrefflichkeit ist ja eine Entwicklung, nichts Statisches, sondern ist ja eine sehr, sehr dynamische Entwicklung, dran zu bleiben, sich zu fragen, was ist denn vortrefflich morgen für unsere Kundinnen und Kunden oder für die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Wenn man das nochmal weiterspinnt, wir sagen ja immer, da glaube ich, da findet sich auch wieder vieles zusammen. Wir sagen ja auch, exzellenter Service oder Servicehaltung bedeutet ja nicht, ein kühles, perfektes Kundenerlebnis zu gestalten, sondern exzellente Servicehaltung bedeutet ja, ich nenne das ja immer Menschmomente zu schaffen, also Momente zu schaffen in der Begegnung, die beim Gegenüber hängen bleiben, die eine Resonanz erzeugen, die, wo der Funke absolut überspringt. Ja. Und das ist was ganz anderes als kühle Perfektion.
Mhm. Sabine, nun stell dir vor, du hast eine Organisation, die kühl und perfekt führt und die erwartet aber, dass an der Schnittstelle zum Kunden persönlich herzvolle Haltung stattfindet. Das kann einfach nicht funktionieren. Und wie gerade in der Entwicklung jetzt auch von KI, weißt du, immer mehr Roboterkontakt, wird das Menschliche immer wichtiger. Und dafür müssen Führungskräfte, wie gesagt, ihre Mitarbeitenden auch motivieren, den Raum geben, dass das sein darf, dass es eben die Extrameile nicht immer im Prozess oder in einem perfekten Flow geht, sondern die geht von der Person aus, die Möglichkeit, kreativ zu sein, die Möglichkeit, aus der Reihe zu denken und zu handeln, die muss eben auch geschaffen werden. Und das ist weit weg von kühl und perfektionistisch. Klar brauchen wir Standards, um erfolgreich und effektiv zu sein, aber die Abweichung vom Standard macht ja eigentlich die Exzellenz
aus. Darf ich da mal kurz einzahlen?
Ja.
Ich glaube, das, was Carina sagt, das ist ja quasi für unser Trio den Mehrwert, den wir sehen. Warum? Sie redet von Führung von Mitarbeitern immer. Und für uns oder auch für mich war immer klar, wenn ich ein Kundenerlebnis will, wir reden über Banken und Sparkassen auch viel, wenn ich ein Kundenerlebnis will, wenn ich kein Mitarbeitererlebnis habe, werde ich auch seltenst ein Kundenerlebnis haben. Und also diese Klarheit muss einfach im Kopf mal da sein. Mhm. Sprich, ich muss erstmal an der Organisation und in der Führung arbeiten. So kam ich auf Carina auf, zu sagen, wir kratzen da echt an der Oberfläche nur. Also wir reden zwar auch über Kultur, also Veränderungen etc., aber Organisation, aber wir kratzen da wirklich nur oben. Und darum, Carina mit Elkhorn ist hier unheimlich in der Tiefe quasi aktiv und beginnt mal die Organisation und die Führung überhaupt mal diese Exzellenz, diese Themen aufzuarbeiten, wo eine Bank morgen einfach sich verändern muss, quasi schneller vielleicht verändern muss, wie sie denkt. Anna. Und wenn wir dann dieses Thema durch hatten, dann kommen wir mal an Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter, Sabine, sogar mir zusammen, Anna, dass wenn ich jetzt am Service stehe, und komme als Kunde, wenn ich überhaupt noch komme, noch in die Bank, jetzt muss genau das passieren. Jetzt bin ich ein Mitarbeiter, der quasi kompetent ist, aber auch motiviert, der diese Themen beherrscht, aber auch eine Sicherheit vom Unternehmen kriegt, von der Organisation, also die Führung, das Vertrauen auch genießt und damit auch überhaupt diesen Wow-Effekt. Also es ist ein roter Faden, wo ihr seht, und wenn das jetzt noch eingebettet wäre in diese Welt, in den Raum, der unheimlich eine Flexibilität, eine Ausstrahlung und eine Identität quasi hat und nicht typisch Bank ist, was jeder eigentlich so im Hinterkopf hat. Ich glaube, dann genau das ist unser Ziel. Darum haben wir drei zusammengefunden.
Ja, und das ist ja immer interessant, dass Menschen, wenn man an Service denkt, denken Menschen ja immer an die Interaktion mit den Kundinnen und Kunden. Wenn wir über Service sprechen, denken wir natürlich auch sehr stark an die interne Servicekultur. Denn Carina, so wie du das gesagt hast, das eine ist in der Führung, aber das andere ist natürlich auch, wie arbeiten denn unterschiedliche Bereiche, Abteilungen miteinander. Und es gibt ja heute kaum mehr ein Geschäftsmodell, im Bankenbereich ist das ja genauso entscheidend, das ohne Schnittstellen lebt, sondern wir haben unglaublich viele Schnittstellen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann am Ende direkt vor dem Kunden stehen und die Kunden beraten oder Service bieten, in jeden Facetten sind ja sehr darauf angewiesen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen auch ihren Teil dazu beitragen. Ich sage ja, Services sind ja immer alle. Und das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Das ist auch unsere Erfahrung, die wir oft machen. Verstehen sich die Menschen in einer Organisation, die möglicherweise gar keinen Kundenkontakt haben, also keinen, verstehen sie sich überhaupt als Dienstleister oder als Serviceanbieter? Und da sind natürlich ganz vorne gefragt die Führungskräfte, denn die sorgen ja dafür, dass es ein Bild gibt in diesen Bereichen. Und insofern spielt das auch eine große Rolle. Was würdest du denn sagen, Carina, so deine Einschätzung? Das ist nämlich etwas, womit ich mich ja auch jeden Tag beschäftige bei Vorträgen. Inwieweit ist deine Erfahrung, sehen sich Führungskräfte aus Bereichen, die keinen Kundenkontakt haben? Wir reden also nicht von Vertriebsleiter oder so, ja? Inwieweit sehen die sich als jemanden, der auch Service bietet oder ja als Dienstleister? Wie würdest du das betrachten?
Erschreckenderweise, ganz ehrlich, geht die Tendenz eher dazu, sich nicht mehr als Dienstleister oder Servicepartner zu sehen, sondern man sieht sich als Businesspartner. Also das Selbstverständnis der Querschnittsbereiche wie HR zum Beispiel, Controlling, die Legal Affairs, also alles Bereiche, die eigentlich der Organisation dienen, dass sie am Ende gut funktionieren, sehen sich eben gerne als Businesspartner. Und grundsätzlich, finde ich, hat das auch sehr viel mit der Entwicklung in der Welt zu tun. Also auch mit überhaupt, wie wir miteinander umgehen, der Wunsch, kooperativ und partnerschaftlich umzugehen. Also nicht ich erzähle dir, was du tun sollst und du machst es, oder ich bin der Banker, der dir erzählt, wie du es zu tun hast, sondern miteinander, und so ist ja auch unser Verständnis mit unseren Kunden wiederum, miteinander kooperativ zu arbeiten. Der Kunde kennt seine Organisation am besten, der Kunde kennt wiederum seine Kunden am besten. Wer bin ich, ihm zu erzählen, was das braucht, aber ich kann ihm die richtigen Fragen stellen, um zu sagen, okay, ich kenne den Benchmark, ich weiß, wie andere es machen und wir können auch was Neues zu entwickeln. Also dieser partnerschaftliche Gedanke zieht sich mehr und mehr durch und Serviceverständnis wird, glaube ich, also ist in meinem Verständnis verändert sich das gerade. Also es ist mehr eine Kooperation als ich diene dir. Das will auch keiner mehr. Keiner will dienen, ist immer noch, dass die Vorstellung, ich bin unter dir oder ist noch ein historisches, altes, kollektives Überzeugung, die dahinter steckt. Und von daher ist es vielleicht besser, zu sein, partnerschaftlich unterwegs zu sein, wenn es zumindest um die internen Dienstleistungen geht.
Ich finde diesen Dienen-Aspekt ja extrem interessant, weil wir Dienen immer mit sich klein machen und mit Buckeln so ein bisschen verbinden. Dabei kann man ja ganz klar sagen, jemand, der ein exzellenter Dienstleister ist, der, wie du das ausdrückst, wenn man etwas klug, lösungsorientiert, mit viel Herz macht, das sind ja nie die Kleinen in den Augen des Gegenüber, sondern das sind am Ende ja immer die Großen, wie ich sage. Und deswegen passt das Bild für mich auch schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr, auch das Bild der Kunden. Kunde ist König. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, Carina, wir haben ja über die interne Servicekultur gesprochen. Uli, jetzt war ich ja schon mal bei euch in Weil am Rhein und durfte mir ja auch schon mal eure eigenen Räumlichkeiten anschauen. Und das ist ja sehr besonders, denn ihr habt eine unglaublich große Fläche, die, wenn ich mich richtig erinnere, keine einzige Wand hat. Und es arbeiten dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen zusammen in dieser Fläche. Und wir durften das ja auch anschauen und haben ja auch mit einigen deiner Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Was bewirkt es denn, wenn mitten in einem Raum die Kolleginnen und Kollegen von HR sitzen, ohne eine Glaswand, sondern einfach mittendrin? Und welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was bewirkt so eine Arbeitswelt im Miteinander?
Sehr gute Frage. Und ich möchte ganz kurz auf dieses Thema im Vorfeld kommen, was ihr diskutiert habt mit den Businesspartnern. Ich sehe oft Organisationen, die zwar auf dem Weg sind und verstanden haben, sie müssen sich dahingehend ändern, aber im Geist ist das Silo, ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, das Silo-Denken noch in den Köpfen drin, ohne dass sie das wahrscheinlich wollen oder aktiv quasi sich irgendwo auf die Fahne schreiben, sondern einfach Wissen nicht zu teilen, nicht auf andere bereichsübergreifende Abteilungen oder Kollegen zugehen. Es gibt auch nicht die Räume oder die Organisation, die Planung des Gebäudes irgendwie schafft die Möglichkeit, dass ich irgendwo mich austausche, bereichsübergreifend. Und das hängt alles jetzt damit zusammen, warum auch dieses Silo-Denken entsteht. Und ich glaube, dass die größte Konkurrenz sogar für Unternehmen oder auch für Banken ist nicht mal unbedingt der Wettbewerb, also ein Neo-Broker oder die Fintech oder andere Wettbewerber, sondern eher sogar noch die eigene Komplexität im Raum, also die eigene Komplexität in der Organisation selber, mit dem man eben ja gewachsene Strukturen quasi mit sich zieht und aus Gewohnheiten quasi die Zukunft ableitet. Und das sind falsche Ansätze. Und jetzt komme ich auf das Gebäude und auf unsere Organisation. Wir sind seit dem Jahr 2000 auf dieser Fläche in Weil am Rhein. Das ist die deutsche Organisation mit allem, was ein Unternehmen für Abteilungen hat. Du hast gesagt, HR, Controlling, Buchhaltung, da gibt es Order Processing, da gibt es Operations-Abteilungen, da gibt es Service, da gibt es Kundendienst, da gibt es vieles mehr. Aber wir sind halt auf 2000 Quadratmeter. Eine Fläche, es war eigentlich eine Produktionshalle, die man damals gebaut hat und war nicht fürs Büro gedacht, aber wir sind sehr, sehr früh damals schon mit Büros dort eingezogen. Und ab 2000 gab es dieses New Office, diese neue Kultur, dieser neue Gedanke, wie zum Beispiel Hierarchie abbauen, andere Verkehrsführung, Wohlbefinden, Flexibilität, das waren solche Ziele, die wir dort wollten, aber sicherlich auch eine Art Diskretion zu schaffen. Ich kann HR, wie du sagst, nicht in die Mitte setzen, sondern ich brauche ein Konzept, wo ich sage, die brauchen natürlich ihre Diskretion, ihren Rückzug, ihre Ruhe, ihre Seriosität. Dort lassen sich Mitarbeiter auch mal aus oder auch mal gehen und die Gespräche sind nicht immer freudig, sondern auch mal sehr emotional, die da geführt werden. Aber ich kann doch Konzepte fahren, wo ich sag mal in das Raum, die Raumtiefe, je tiefer ich in den Raum reinkomme, umso ruhiger, umso diskreter. Ich kann Bereiche schaffen, die sehr lebhaft sind. Ich kann Bereiche schaffen, wo es zum Beispiel nur eine Wasserstelle gibt auf 2000 Quadratmeter. Es gibt nur eine Kaffeemaschine, ein Ort der Begegnung. Und somit schaffe ich eigentlich den Austausch auch unter den Abteilungen, den Gebiets- oder Bereichsübergreifenden. Und parallel dazu muss ich Modelle fahren, dass sich nicht jedem einen Arbeitsplatz, so wie er ihn im Kopf hat, einfach hinstellt, sondern Arbeitsbereiche schaffe, die einladen und die was anders sind als ein bekannter Schreibtisch.
Arbeitsplätze, die ja auch, die ich ja wähle, je nachdem, was ich machen möchte als Mitarbeiter. Dass ich sage, wenn ich jetzt meine Ruhe haben möchte, dann brauche oder für eine Videokonferenz oder ähnliche Dinge, kann ich mich ein bisschen zurückziehen, ja. Und gleichzeitig, wenn ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten möchte, habe ich Flächen, wo eben Gemeinschaft entsteht und das in allen Facetten, die man den ganzen Tag über hat. Jetzt bin ich sicher, Carina, ihr seid ja auch in eurer Arbeit schon in vielen Bereichen auch auf neue Arbeitswelten gestoßen. Und ich glaube, das ist immer so das Henne-Ei-Prinzip. Ja, die Frage ist ja, wo fängt man an, um genau das zu bewirken? Uli, was du gerade beschrieben hast, Silo-Denken aufzubrechen, Menschen zu öffnen für auch für Zukunft. Das ist ja auch das Thema, das uns bewegt, jetzt im Bankenbereich. Wie können wir Bankinstitutionen dabei unterstützen, zukunftsfähige Geschäftsmodelle umzusetzen und sich da Gedanken zu machen und gut aufzustellen. Jetzt insgesamt bei den Arbeitswelten, finde ich, gibt es immer so dieses Henne-Ei-Prinzip, ja. Also sagt man, wo fängt man an? Fängt man an, erstmal an der Haltung zu arbeiten? Oder sagt man, das, was ja Uli gerade schon beschrieben hat, macht es Sinn, dass man mit einer Räumlichkeit, ist die Räumlichkeit ein guter Anlass, weil die Räumlichkeit per se eine Veränderung bewirkt, um Dinge aufzubrechen? Was ist eure Erfahrung?
Sabine, das ist eine super Frage. Ganz ehrlich, Hauptsache anfangen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo du anfängst. Du kannst bei den Führungskräften anfangen, du kannst beim Raum anfangen oder direkt beim Servicepersonal. Wenn wir es ernst meinen, Kultur zu entwickeln, dann rüppelt sich, sage ich immer norddeutsch, der Pullover von allen Seiten auf, sobald du an einem Faden ziehst. Ja, und es spielt keine Rolle. Also es gibt da kein Ideal. Wir haben ja auch schon mal zusammengesessen und versucht, einen Idealprozess abzuleiten. Was ist der richtige Einstieg? Du kannst überall einsteigen und dann anfangen, dich entweder von unten nach oben, also bottom-up, oder umgekehrt top-down oder über den Raum zu entfalten. Es wird sich entwickeln. Hauptsache, du fängst an. Und das ist das große Thema vieler Organisationen. Die sehen die Komplexität und beginnen deshalb erst gar nicht. Und Schritt für Schritt erstmal irgendwo anzufangen, entweder mit jemanden wie euch, wie Forward Services in Kontakt zu kommen und direkt am Kunden anzufangen im Service oder beim Uli sich zu melden, zu sagen, wir wollen mit dem Raum beginnen, was häufig sehr spannend ist, weil dann wird etwas sehr, sehr sichtbar, also nicht nur fühlbar, sondern sehr, sehr sichtbar. Und ganz häufig sind wir diejenigen, die mit den Führungskräften zusammensitzen und über die Vision dann dazu kommen, dass es sowohl in den Haltungen als auch in den Räumen was anderes braucht. Und spielt keine Rolle aus meiner Sicht, wo wir anfangen. Hauptsache, es fängt an.
Da zappel ich ein bisschen. Carina, da zappel ich ein bisschen. Ich schätze dich sehr, aber da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich war erst gestern noch bei einem Geldinstitut im Hohen Norden, die auch diese Veränderung wollen. Wenn du sagst, egal wo, ob es top-down oder bottom-up beginnt, das ist nicht nur eine zweite Führungsebene, vielleicht sogar dritte Führungsebene, die jetzt beginnt, diese neue Welt einzuführen in der Bank, indem sie ein Buchungssystem einführt. Also sie hat nichts getan. Da gibt es nichts anderes als, wir haben zu viele Leute und zu wenig Arbeitsplätze. Wir beginnen einfach mit dem Buchungssystem jetzt mal. Also das sind von bis Generationen dort. Und die beginnen die neue Welt mit dem Buchungssystem. Und natürlich jeder sagt, spinnen sie jetzt komplett, oder? Was sitze ich seit 20 Jahren da und auf einmal musste ich den buchen und sitzt da jemand anders im Zimmer. Also es ist weder der Raum noch sonst irgendwie was verändert worden. Es ist alles noch verzimmert und Zweierzimmer, Dreierzimmer, Einerzimmer. Dachte ich, nee. Also die Dame war nachher sehr, sehr...
Uli, ich glaube, wir sind da gar nicht im Widerspruch. Mir ging es darum zu sagen, okay, fange ich mit Service an, fange ich mit Raum an oder mit Führung an? Natürlich ist das schon eine Detailebene drunter, über die du sprichst. Also das Buchungssystem dient nicht der Kulturveränderung. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Und ich bin bei diesen Themen, weil nochmal, den Organisationen bläst ein scharfer Wind entgegen. Und wenn sie sich nicht verändert, noch ein scharfer. Und wenn nicht die Führung, wer sonst? Ich glaube nicht, dass eine Organisation aus der Abteilung raus jetzt irgendwelche Sofas einstellt und sagt, jetzt machen wir mal New Work und machen ein bisschen Casual und ein bisschen, wir mögen uns und so, sondern für mich ist es immer der Kopf von oben. Wenn ich eine Führungskultur habe, dann muss die Führungskultur eine klare Orientierung geben der ganzen Organisation und allen Mitarbeitern. Und daraus entsteht alles. Und ich sehe es nicht von unten. Klar, man kann eine Revolution von unten, man muss aber auch wieder oben irgendjemand eine Richtung vorgeben, Anna.
Also es geht nicht ohne, dass sich nicht die Führung bewegt. Das war ja auch mein Eingangssatz, als Sabine fragte, was ist Exzellenz? Aber ja. Uli, wir beide haben ja auch schon erlebt, dass ihr über die Ausstattung einer Filiale da wart. Der Vorstand kam, um zu sehen, wie sich das Team in dieser Filiale entwickelt. Und dann kam es daraus entstanden, das Vorstandsteam weiterzuentwickeln. Und so, glaube ich, ist es, solange die Offenheit dafür besteht, etwas grundsätzlich in der Kultur zu verändern, wird der Prozess sich so und so ausbreiten. Es spielt aus meiner Sicht nicht wirklich eine Rolle, aber du hast vollkommen recht, das Führungsteam muss irgendwann mit ins Boot.
Ja, auf jeden Fall. Am Ende des Tages trifft ja Management die Entscheidungen, und das ist ja ganz wichtig, das ist ja auch in unserer Arbeit ganz wichtig, dass, wenn man sagt, es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir wollen unsere Zukunft in diese Richtung gehen. Das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung. Und die ist ja auch manchmal an der einen oder anderen Stelle mit Entscheidungen verbunden, die auch manchmal schmerzhaft sind, die auch manchmal aufwendig sind, die auch manchmal Geld kosten. Und da braucht es Entschiedenheit. Und wenn man diese grundsätzliche Entscheidung nicht vorher getroffen hat, wir wollen diesen Weg gehen, dann bricht ja meistens, gibt es ja einen Bruch an der Stelle, wenn solche Entscheidungen getroffen werden müssen. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Führungskräfte sicherlich mit im Boot hat. Ich darf jetzt so sagen, weniger im Bankenbereich, aber aus anderen Unternehmen habe ich an der einen oder anderen Stelle schon die Erfahrung gemacht, dass, wenn zum Beispiel Führungskräfte häufig wechseln, gibt es ja zunehmend in Unternehmen, dass Führungskräfte sehr, sehr kurz da bleiben. Ja? Und
genau, ja.
Eigentlich kann man schon sagen, manchmal schon ein bisschen Zynismus auch da ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich da schon irgendwie verselbstständigen, weil sie für sich die Konstante sind und sagen, wir wollen, jetzt bleiben wir beim Kundenkontakt, der bewegt ja uns immer sehr stark, ja. Wir wollen unseren Kunden ein richtig gutes Kundenerlebnis bieten. Aber im Idealfall sind natürlich immer alle konstruktiv daran beteiligt. Denn, glaube ich, kann man immer die größte Wirkung entfalten. An der einen oder anderen Stelle habe ich das, ich sage das manchmal mit den Augenzwinkern, an der einen oder anderen Stelle kann ich schon sagen, habe ich manchmal Teams erlebt, da würde ich sagen, die sind nicht wegen der Führungskraft erfolgreich, sondern trotz der Führungskraft. Also auch das habe ich schon erlebt, wenn ich das so sagen darf. Also das ist schon interessant. Aber der Idealfall ist natürlich, wenn man in allen Bereichen volle Wirkung entfalten kann, das macht ja dann auch langfristig und auch nachhaltig erfolgreich. Und das ist ja etwas, was uns
absolut,
drei ja auch interessiert.
Absolut.
Kein Quick Win, absolut. Oder nicht irgendwie so ein kurzfristiges Strohfeuer, sondern wirklich etwas langfristig zu verändern miteinander.
Mhm. Also ich erlebe häufig die Situation, dass Führungskräfte sagen, ihr solltet euch verändern, macht ihr mal. Dann wird Geld zur Verfügung gestellt und der Freiraum gegeben, dass sich etwas verändern darf. Aber sie glauben ganz häufig, dass sie nichts damit zu tun haben. Und irgendwann lässt sich das gar nicht mehr negieren. Irgendwann kommt es zu Konflikten, zu Reibungsverlusten, und dann rufen wir Hurra, denn dann melden sie sich bei uns und sagen, also so geht das hier nicht mehr. Wir haben hier Kommunikationsprobleme. Und spätestens dann gibt es einen Bottom-up-Ansatz, und manchmal läuft der Top-down, manchmal startet der in der Mitte. Wie gesagt, es geht gar nicht mehr anders. Unternehmen müssen sich verändern. Mhm. Und wenn wir mal jetzt auch den Fokus, wir alle haben ja so einen Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Wenn wir da gucken, dann sehen wir, dass ganz viel jetzt gerade ausgelagert wird. Nach Indien, nach Ungarn, nach Slowenien und so weiter. Also viele Prozesse werden ausgelagert. Und was hier bleibt, ist der Bereich, der für Exzellenz zuständig ist, der für Steuerung zuständig ist und der für Service zuständig ist. Und wenn der nicht gut ist, dann werden wir irgendwann auch als Land uns verabschieden dürfen im Wettbewerb mit anderen Ländern. Also wenn das, was bleibt, nicht wirklich exzellent ist, dann haben wir irgendwann im internationalen Wettbewerb keine Möglichkeit mehr. Von daher, für die Prozesse, die hier bleiben, die Services hier bleiben, braucht es extreme Aufmerksamkeit, weil dafür ist Deutschland immer bekannt gewesen. Und wenn wir diese Aufmerksamkeit verlieren, dann werden wir beliebig.
Und gleichzeitig ist ja interessant, dass, wenn man die letzten Wochen anschaut, einmal in der Wirtschaftswoche, einmal im Fokus ganz auf der Titelseite, wurde gesprochen von der Servicehölle. Also wir sprechen jetzt gar nicht mehr von der Servicewüste, sondern schon von der Servicehölle. Ja, zeigt ja der Alltag, dass es Entwicklungen gibt, weniger mit Kunden ins Gespräch zu kommen oder in die Interaktion, sondern viele Unternehmen oft sogar eher Barrieren aufbauen und sagen, um Gottes Willen, ja, Wir finden keine Telefonnummern mehr. Man hat ausschließlich Bots etc. Bitte, ich bin nicht gegen Technologie. Ich bin ein Befürworter von Technologie, wenn sie klug eingesetzt ist. Aber dass man manchmal den Eindruck hat, Unternehmen wollen gar nicht, dass sie mit dem ins Gespräch kommen mit Kunden. Also das Gegenteil von dem, Uli, was wir bei Vitra vorantreibt, nämlich mit den Kunden sehr in den Kontakt zu gehen, um die Bedürfnisse zu kennen. Und das ist auch interessant. Und ich teile das sehr, was du sagst, Carina. Das ist unser Kern. Und dann haben wir, also wenn wir dort vortrefflich sind, um das mal so zu übersetzen mit der Exzellenz, dann haben wir auch eine Existenzberechtigung in einer sehr, sehr bunten Welt mit unterschiedlichen Stärken in den Regionen. Uli, du hast vorhin kurz noch den Mund gezuckt, habe ich gesehen. Du wolltest was dazu sagen. Was war dein Gedanke?
Ich zucke immer gerade. Unheimlich spannendes. Ja, ich sag euch auch warum. Weil ich meine, das ist, glaube ich, mein Tun bei Vitra und was mich jeden Tag auch motiviert, zu sagen, ich sehe eine Riesenchance für unsere Kunden, also für die Organisation, die Entwicklung, die ja gerade eben da ist, in diese digitale Welt. Gestern ruft mein Sohn an, der will auf Southside-Konzert in Neuhausen bei Tuttlingen, also eines der größten Open Airs überhaupt in Deutschland oder Europa. Und hat keine Karte. Jetzt sind in eBay überall Karten drin. Hat der eBay Karten bestellt, 140 Euro. Und ruft mich gestern an. Ich glaube, der hat mich beschissen. Plötzlich gibt es die E-Mail nicht mehr. Der meldet sich nicht mehr. Und so. Meinem Sohnemann ging es gleich immer mit meinem Laptop, einem anderen Sohn, wo ich sage, ja super, guck mal, die Digitalisierung bringt auch Probleme. Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit irgendwo. Auch diese ganze Online-Beratung. Gestern habe ich mit einem Hotel telefoniert und er sagte, ich bin Tom, mit was kann ich helfen? Na, der hat mich zwar wirklich zufriedengestellt, dachte ich, wow, jede Antwort, die er mir gab, dachte ich, cool. Aber in mir passierte nichts. Und darum sage ich, ist es doch was, wo man, wenn man die Organisation, unsere Kunden wachrütteln, und darum zucke ich immer so, und sage, lasst uns doch diese Pyramide einfach mal von unten nach oben gehen. Also sprich, wenn die Organisation steht, dann die Führung Klarheit gibt, Orientierung gibt, Mitarbeiterentwicklung gibt, dann kommen irgendwann die Mitarbeiter quasi mit ins Boot. Und jetzt mache ich noch mit Vitra den Raum drumherum. Dann erreichen wir nämlich eines, und das heißt Kundenzufriedenheit. Aber ich muss erstmal die drei Ebenen Organisation, Führung, Mitarbeiter durchgehen, bevor ich zum Kunde komme und der diese Experience überhaupt dann erleben darf, muss und kann. Und das ist die Differenzierung von Banken, Unternehmen, egal, für morgen. Genau das ist das, heute und morgen. Nicht nur digital zu denken, sondern auch diese Sei ein guter Gastgeber, be a good host, was Charles und Ray Eames uns lehrte. Lasst uns das auch leben.
Das sind ganz wunderbare Abschlussworte, lieber Uli. Wenn du jetzt nicht be a good host von Charles und Ray Eames hier ins Spiel gebracht hätte, hätte es ich jetzt zum Schluss noch gemacht. Aber jetzt hast du das so wundervoll gemacht. Besser geht's nicht. Ja, liebe Carina, lieber Uli, vielen Dank für die Einblicke in die Elkon-Welt, in deine Gedanken, Carina, und in die Vitra-Welt, die wir viele wahrscheinlich gar nicht von dieser Seite her kennen. Uli, ich freue mich extrem, dass wir drei miteinander in unserer Zusammenarbeit so unglaublich spannende Projekte umsetzen und begleiten dürfen. Und das macht so Freude, nach vorne zu schauen und die Zukunft zu gestalten mit unseren Kunden. Und jetzt zum Schluss, habe ich mal gedacht, machen wir nochmal einen Satz vollständig. Wir haben mit Exzellenz begonnen. Ich würde gerne mit den Menschen aufhören, denn Menschen, haben wir gesagt, spielen für uns alle eine Rolle. Wir alle arbeiten dafür, dass Menschen besser arbeiten können, dass sie sich besser fühlen, dass sie ein Stück weit zufriedener oder glücklicher sind. Und jetzt möchte ich euch bitten, nochmal folgenden Satz zu vervollständigen. Carina, Menschen begeistern mich, wenn?
Wenn sie eine Leidenschaft haben in sich für das, was sie tun.
Uli, Menschen begeistern mich, wenn?
Wenn sie authentisch und ehrlich sind.
Sehr schön.
Den Satz würde ich auch gerne von dir hören, Sabine. Menschen begeistern mich?
Menschen begeistern mich, wenn sie natürlich und empathisch in der Begegnung aufeinandertreffen.
Empathisch für dich, sehr gut. Lass uns das ganz dick unterstreichen.
Ihr Lieben, Dankeschön. Ja, auf jeden Fall ganz dick unterstreichen alles. Denn am Ende bin ich ja fest davon überzeugt, wie ihr wisst, dass wir Menschen ganz besondere Stärken haben. Und ich glaube sehr daran, dass ein gutes menschliches Zusammenleben für uns alle, persönlich, aber auch beruflich, in der Zukunft ein wichtiger Glücksfaktor, möchte ich sagen, um das mal ein bisschen so emotionaler auszudrücken, sind und natürlich am Ende dann auch ein Erfolgsfaktor. Ich sage danke, dass ihr mit mir diesen Service-Kosmos gestaltet habt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen eine gute Zeit beim Zuhören, beim Nachdenken über unsere Gedanken und wir sehen uns wieder beim nächsten Service-Kosmos. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.